Es sind einige hier, die gestern Abend nicht da waren. Und darum werde ich in ganz knappen Zügen diesen kurzen Überblick über die fünf poetischen Bücher des Alten Testaments wiederholen. Ich nannte als hervorstechendes Merkmal dieser poetischen Bücher zwei Dinge. Eine formale Gegebenheit: die poetischen Bücher sind nicht in erzählender Prosa oder in der Sprache der Gesetze verfasst, sondern in dichterischer Sprache. Und dann das Zweite, und das ist noch wichtiger, was diese fünf Bücher kennzeichnet: im Gegensatz zu den übrigen drei Teilen des Alten Testaments, nämlich die Mosebücher, die historischen Bücher und die prophetischen Bücher, sind sie nicht in erster Linie auf die Gemeinschaft des ganzen Volkes bezogen, sondern auf den Einzelnen in seinen Umständen. Wir haben gesehen, dass die Geschichte Israels im Land eine Geschichte des Unglaubens und des Niedergangs ist, wenn wir das Ganze ansehen. In den poetischen Büchern lernen wir, erfahren wir, wie einzelne Glaubende in diesen Umständen allem Äußeren und allem gemeinschaftlichen Niedergang zum Trotz im Glauben an ihrem Gott festhielten und durch diesen Glauben seine Führung, seine Segnungen, seine Verheißungen empfingen. Wenn wir die Botschaft dieser fünf Bücher uns vergegenwärtigen, das Buch, das wir gestern behandelten, das Buch Hiob, hat zum Thema Hoffnung. Hoffnung, das ist die Antwort Gottes auf die Not, die auch der Erlöste durchzustehen hat. Die Antwort Gottes auf Leiden ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das lehrt uns dieses gewaltige Buch. Ja, dieses erschütternde Buch lehrt uns, wie eben gesagt wurde, dass Gott all das zu einem herrlichen Ende bringt. Wir können sagen, dass der Grundtenor der Psalmen Gebete sind, Gebete im umfassendsten Sinn, nämlich Danksagung, Lobpreis, Anbetung und auch Bitte und Gebet, also im umfassendsten Sinn. Das alles ist nichts anderes als ein Ausdruck des Glaubens des Erlösten. Und ich habe bewusst immer in Einzahl geschrieben: der Erlöste, nicht die Erlöste. Dann im Buch der Sprüche empfängt der Erlöste göttliche Weisheit für seinen Weg durch diese Welt. Die Welt kann der Sünde wegen mit einem Schuttfeld verglichen werden, einem Trümmerfeld mit ungebahntem Gelände. Und durch dieses Schutt- und Trümmerfeld der Sünde muss der Erlöste seinen Weg finden, an allen Fallstricken, an allen Versuchungen vorbei. Und dazu bedarf er der von Gott gegebenen Weisheit, dass er in solchen Umständen, wo auch Verlockung zum Bösen links und rechts lauern, dass er nicht vom Kurs abkommt, sondern das Ziel ansteuert und nicht strauchelt und das Ziel auch erreicht. Dann Prediger, für einige vielleicht überraschend: das Buch Prediger spricht ebenso von göttlicher Weisheit. Und man sagt manchmal, das sei die Weisheit eines Menschen, der ohne Gott über die Welt zu resonieren anfängt. Da bin ich nicht einverstanden. Ich werde das heute Abend dann ausführlicher darlegen. Das Buch Prediger lehrt uns göttliche Weisheit, wie wir in der Welt, in der Zeit, mit den Dingen der Welt leben müssen. Wohl sind wir nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Wir müssen uns kleiden. Hat Kleidung einen Stellenwert? Wir müssen essen und trinken. hat Essen und Trinken eine Bedeutung. Wir lernen einen Beruf, wir verschaffen uns Wissen und Bildung. Und über all solche Dinge, wir heiraten, haben Familie, haben Kinder, Nachkommenschaft. Und das Buch Prediger spricht davon, wie wir mit diesen Dingen leben sollen, weise umgehen sollen. Also Weisheit für das Leben des Erlösten in dieser Welt. Denn wir sind in der Welt, wenn wir auch nicht zur Welt gehören. Wir hatten Hoffnung und Glaube, und wenn schon Hoffnung und Glaube so hervorgehoben wurde, dann erwarten wir auch die dritte der drei christlichen Kardinaltugenden, die Liebe, und das ist die Botschaft des fünften dieser Bücher, die Zuneigungen des Erlösten, das ist das Thema des Hohen Liedes. Und jetzt wollen wir uns dem zweiten der poetischen Bücher zuwenden. Wir wollen uns in dieser Stunde einen Überblick über die Psalmen verschaffen. Das Buch heißt hebräisch Tehillim. Tehillim, und das bedeutet wörtlich Lobpreisungen. Lobpreisungen. Wer die Verdeutschung der Schrift durch Martin Buber kennt, weiß, dass das Buch in seiner Übersetzung Preisungen heißt. Lobpreisungen. Und darum geht es auch, wie bereits gesagt wurde. Nun, das Buch der Psalmen ist sicher das meistgelesene Buch der Bibel. Ja, es ist überhaupt, wie wohl das von jedem Buch der Bibel gesagt werden kann, einzigartig, vielleicht noch einzigartiger als alle anderen in ihrer Einzigartigkeit. Es ist tatsächlich wie eine Bibel im Kleinen. Es ist einmal das umfangreichste Buch überhaupt der Bibel. Und es hat auch eine ähnliche Zusammensetzung wie die ganze Bibel, ich meine von der Entstehung her. Eine ganze Vielzahl von Autoren, also nicht einer. Die sonstigen, die übrigen biblischen Bücher haben einen Verfasser, sei das ein inspirierter Historiker oder sei das ein inspirierter Prophet. Hier aber eine ganze Reihe von Verfassern. Es werden mit Namen sieben erwähnt und diese sieben haben 102 Psalmen geschrieben. 48 Psalmen tragen keinen Verfassernamen in der Überschrift. Es können also gut und gern noch mehr als nur deren sieben gewesen sein. Ja, es ist sogar sicher, dass mehr waren. Nehmen wir den Psalm 137, an den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten, dass der Psalm entstand in Babylon und von den sieben genannten Schreibern der Psalmen lebten alle vor dem babylonischen Exil, also entstand dieser Psalm durch Menschen, die wir dem Namen nach nicht kennen. Es sind auch viele Psalmen ohne Überschrift, die von David, wohl von David sind. Das Neue Testament schreibt David zwei Psalmen zu, die im Buch der Psalmen selbst keine Überschrift tragen, keinen Namen in der Überschrift. Also mehrere Verfasser, aber nicht nur das, sondern ähnlich wie die Bibel selbst entstand das Buch auch über einen sehr langen Zeitraum. Wer ist der älteste Verfasser eines Psalms? Oder von wem stammt der älteste Psalm im Psalmbuch? Mose. Ein Gebet Moses des Mannes Gottes in der Wüste, Psalm 90. 15. vorchristliches Jahrhundert. Und die jüngsten Psalmen, die wir sicher zeitlich einordnen können, oder zu den jüngsten gehört eben der genannte Psalm 137, entstand während der babylonischen Gefangenschaft, also ungefähr um 600, also zwischen 600 und 500. Ein Zeitraum von ungefähr 1000 Jahren. Und daraus ergibt sich diese Fülle von Themen, auch von Empfindungen und von Gedanken, die die Psalmen enthalten. Wie eine Bibel im Kleinen. Aber was die Psalmen dem Herzen der Glaubenden in all den Jahrhunderten so kostbar gemacht hat, das ist der so überaus persönliche Zug. Wir finden hier in diesen Psalmen den einzelnen Glaubenden, wie er seine Empfindungen, seine Gedanken, seine Ratlosigkeiten oder auch seine Freude oder seine Angst vor Gott ausbreitet und all das, was er erlebt, was er hört, was er sieht, vor Gott im Gespräch, in Beziehung bringt zu dem, was er von Gott weiß, was er über Gott weiß, was er von Gottes Verheißungen weiß. Und manchmal ist er ratlos und weiß nicht, oh Gott, du, der du doch unsere Väter mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast, warum hat uns jetzt all dies betroffen? Und er beginnt über Gottes Wesen, Gottes Treue, Gottes Werke nachzudenken und sie zu vergleichen mit der Situation, in der er sich befindet. Und in diesem Nachdenken über seinen Gott und über seine Werke, in seiner Zwiesprache mit Gott, empfängt er persönliche Antworten von Gott für seine Umstände. Und das, genauso geht es auch uns. Genauso. Und darum lesen wir immer wieder die Psalmen. Heute Morgen las ich die Psalmen 26, 27, 28, 29, 30, 31 hintereinander. Und ein jeder Psalm redete so, als ob ich selbst vor Gott gestanden wäre. Und ich empfing in diesen Psalmen Antworten Gottes auf Dinge, die mich gerade jetzt bewegten. Und das erleben wir ja alle in dieser Weise immer wieder. Und darum lesen wir diese Psalmen so gern, darum lieben wir die Psalmen so überaus. Und was das Buch ferner so kostbar macht, das ist, dass der Glaubende, in welchen Umständen er sich auch empfingen mag, sich immer wieder zu Gewissheit, Zuversicht und Dankbarkeit emporschwingt. Mit einer Ausnahme enthält jeder Psalm einen Ausdruck der Freude, der Dankbarkeit, des Lobes oder des Ausdrucks der Glückseligkeit. Jeder von den 150 Psalmen, auch wenn sehr viele Psalmen von furchtbaren Ängsten sprechen, von Verfolgung, von Bedrückung, von Drangsal, mitten unter Flammensprühende bin ich gelegt, sagt David, oder er befindet sich unter Menschen, deren Zähne wie Schwerter sind, und er spricht vom Gewalten, vom Bösen, dessen Zunge wie ein geschliffenes Schermesser ist und Trug übt, also furchtbare Schmerzen, Nöte macht er durch, aber immer wieder, unfehlbar, führt der Glaube dazu, dass der Betende sich über die Umstände erhebt und seinen Gott rühmt. Nur ein Psalm ist davon eine Ausnahme, der Psalm 88. Aber wartet eins, wie der Beter in Psalm 88 anfängt. Und so hat auch der Psalm 88 diese Note der Zuversicht, trotz allem. Psalm 88, Vers 1. Herr Gott meiner Rettung. Seinen Gott, der ein Gott der Rettung ist, den hat er nicht verloren. Und von dem weiß er. Auch wenn er nachher die ganzen restlichen Verse nur seine Klage ausbreiten kann. Also so viel zur Entstehung, zum Besonderen Charakter dieser Psalmen jetzt zu den verschiedenen Verfassern. David hat die meisten Psalmen geschrieben. 73, oder eben, ich habe in Klammer hingeschrieben, 75, wenn wir Apostelgeschichte 4, Vers 25 vergleichen. Apostelgeschichte 4, Vers 25, dort wird das gesagt. Die Jünger beten gemeinsam und dann sprechen sie, der du durch den Mund deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und seinen Eitles die Völker? Psalm 2 hat im Psalmbuch den Namen Davids nicht in der Überschrift, aber hier erfahren wir, dass David in diesem Psalm spricht, dass er ihn also geschrieben hat. Und dann in Hebräer 4, Vers 7, Hebräer 4, Vers 7. Dort wird auch Psalm 95 zitiert. Dann steht, so bestimmt er wiederum einen gewissen Tag heute in David nach so langer Zeit sagend, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört. Verhärtet eure Herzen nicht. Nun, das hier muss nicht heißen, dass David den Psalm geschrieben hat. Denn dieser Ausdruck in David kann ganz einfach heißen im Buch der Psalmen. Man nannte manchmal das Buch der Psalmen den Pentateuch Davids oder das Buch Davids. David schrieb die meisten der Psalmen. Darum wird von ihm gesagt in 2. Samuel 23, Vers 1, und folgende. Dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier ein schönes Bekenntnis zur Inspiration durch den Heiligen Geist. Wie es der Geist des Herrn war, der den Schreibern der Psalmen die Worte auf ihre Zunge legte. Es hat gesprochen, der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Und weil Gott gesprochen hat, geredet hat, sein Volk unterwiesen hat, sich am Sinai geoffenbart hat, durch die Propheten geredet hat, nur darum gibt es Menschen in dieser Welt, die glauben und diesen Gott rühmen können. Und was ist der große Gegenstand? Ich werde nachher noch darauf zurückkommen, etwas ausführlicher. Wir sehen es hier schon. Was ist der große Gegenstand auch dieses alttestamentlichen Buches? Ein Herrscher unter den Menschen, gerecht, ein Herrscher in Gottes Furcht. Der Sohn Gottes und Messias Israels. Und er wird sein wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ein Morgen ohne Wolken. Von ihrem Glanze nach dem Regen spross das Grün der Erde. Asaf hat 12 Psalmen geschrieben, die Söhne Koras 11, oder wenn wir zwei, die namentlich erwähnt werden, zu ihnen zählen, Heman und Ethan waren beides auch Söhne Koras, dann haben sie 13 Psalmen geschrieben. Salomo einen Psalm oder zwei, ich vermute einen, aber es könnte sein, dass er zwei geschrieben hat. Also ein Psalm, der sicher von Salomo ist, ist Psalm 127, ein Stufenlied von Salomo. Dann aber der Psalm 72, dort steht in der alten Elberfelder Bibel in der Überschrift für Salomo, Lishlomo. Das kann auch heißen, also wenn man das Ganze sammelt, Mismor Lishlomo, ein Psalm von Salomo. Aber ich denke, es ist richtig hier überschrieben für Salomo. Denn es ist ein Vater, der, oder es ist jemand, der einen Psalm verfasst hat auf den Sohn Davids, auf den großen Sohn Davids. Und Salomo war einmal ein erster Sohn Davids, aber der die Bestimmung des Sohnes Davids natürlich nicht erfüllte im vollen Sinne. Und der Psalm 72 besingt die Regierung eines Sohnes Davids. Und dazu passt natürlich besser die Vermutung, dass David diesen Psalm geschrieben hat, für Salomo. Also ein, sicher vielleicht zwei von Salomo. Dann ein Psalm, vielleicht auch zwei von Mose. Psalm 90 trägt die Überschrift ein Gebet von Mose, des Mannes Gottes, von Mose, dem Mann Gottes. Und dann der Psalm 91, hat keine Überschrift, aber ich bin ziemlich sicher, dass Mose diesen Psalm auch geschrieben hat. Wenn ihr diese beiden Psalmen lest und sie einmal durchgeht, Vers für Vers, dann merkt ihr, dass der Psalm 91 Punkt für Punkt die Antwort ist auf Psalm 90. Psalm 90 das Gebet, Psalm 91 die Antwort. Und so scheint es, dass es der gleiche geschrieben hat. 48 sind unbekannt. Nun, die Überschriften, die über die Psalmen gesetzt sind, die sind äußerst lehrreich in sehr vielen Fällen. Besonders lehrreich sind die Überschriften dann, wenn sie uns den Anlass ihrer Entstehung nennen. Ich will einige Beispiele von Psalmen erwähnen, in denen der Anlass genannt ist. Psalm 3. Psalm 3. Ein Psalm von David, als er vor seinem Sohne Absalom floh. Ich denke, der Tag, an dem David aus der Stadt Jerusalem hinausging, über den Bach Kidron und vor seinem Sohn fliehen musste, das war der bitterste Tag in seinem Leben. Sein eigener Sohn erhob seine Hand gegen ihn und stieß ihn vom Thron. Und in dieser unsagbaren Not, in diesem Schmerz, hat er diesen Psalm geschrieben. Wenn wir die Geschichte nachlesen und nachher diesen Psalm dazu lesen, dann bekommt dieser Psalm natürlich durch die Umstände erst richtig Leben und Bedeutung. Aber wir lernen daran auch dies, dass das Wunder, oder eines der Wunder dieser Psalmen darin besteht, dass sie durch Drangsal, durch Not geboren wurden. So ist der Glaube tatsächlich, der von Gott ins Herz gesenkte Glaube, ist der Triumph auch Gottes, der Triumph der Erlösung über alle Umstände. Und wenn wir auch bedenken, wie all das, was in der Drangsal, in der Not geboren wurde, wie das über die Jahrtausende die Herzen der Erlösten bewegt hat, erquickt hat, sich wie Balsam auf brennende, wunde Seelen gelegt hat. Also aus diesen Ängsten entstanden diese Psalmen vielfach. Andere entstanden auch aus Freude an den Werken Gottes. Dann noch ein Psalm von David, Psalm 18. Dort steht auch, wann er entstand und aus welchem Anlass. Und das ist ein Psalm, der ganz anders, eine ganz andere Note hat, diesen Psalm durchzieht. Ein Triumph, aber ein Triumph, wie ihn der Erlöste erlebt, der aus Drangsal befreit wird und weiß, dass er Gott alles verdankt. Und der darum ein Herz hat, das voll ist von Lob und Danksagung seinem Gott gegenüber. Psalm 18, die Überschrift, dem Vorsänger von dem Knechte des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redet an dem Tage, als der Herr ihn errettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls, und er sprach: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Dann der Psalm 34. Psalm 34. Von David, als er seinen Verstand vor Abimelech verstellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Nun, wir müssen das natürlich so verstehen, und die hebräische Sprache erlaubt das auch durchaus, denn man kann im Hebräischen das nicht so exakt in der zeitlichen Relation ausdrücken wie im Deutschen, aber es wäre ganz einfach sinnlos, wenn wir meinten, er hätte diesen Psalm geschrieben, als er seinen Verstand verstellte. Nein. Als er seinen Verstand vor Abimelech verstellt hatte und dieser ihn weggetrieben hatte und er fortgegangen war. Danach, natürlich, hat er erst diesen Psalm gesungen. Nun, wir lesen von dieser Sache in 1. Samuel, Kapitel 21 und 22. 1. Samuel 21, dort wird uns geschildert, wie David, wo er von Saul verfolgt wird, flüchten muss, wie er sich beim Falschen bergen will. Bei einem heidnischen König, beim Philisterkönig. Und das bringt ihn natürlich nur in Schwierigkeiten. Und so muss er vor dem Philisterkönig seinen Verstand verstellen, also diesem Philisterkönig etwas vorspielen. Also er hat eigentlich gelogen mit seinen Taten. Er stellte sich als einen wahnsinnigen Mann, als die Leute um den König sagten, das ist der David, das ist ja dieser gewaltige Held, der Zehntausende von Philistern erschlagen hat. Und da bekam David Angst und dann verstellte er seinen Verstand und stellte sich wahnsinnig. Und darauf antwortete dann der König: Fehlt es mir an Wahnsinnigen, dass ihr diesen hergebracht habt? Ich hab der Trottel genug, die mich umgeben. Schafft ihn fort. Und so kommt er davon. Nun, David muss sich nachher geschämt haben. Gott ließ das zu, er wurde zu Schanden in diesem Versuch, als er sich bei einem Falschen bergen wollte, Hilfe am falschen Ort suchte, wird zu Schanden. Und er muss in seinem Herzen darüber und sich auch mit seinem Mund darüber Buße getan haben. Und nachher treffen wir ihn in der Höhle Adullam. David ging von dannen und entrann in die Höhle Adullam. Und nachdem er wieder vor dem Herrn wiederhergestellt worden war in seinem Glauben, sang er den Psalm 34. Wir können uns gut denken, dass er diesen Psalm in der Höhle Adullam sang. Er sitzt in einem dunklen, unwirtlichen Loch, wo es ihm von den äußeren Umständen her ganz gewiss nicht ums Loben gewesen wäre. Und dort singt er dieses Lied: Den Herrn will ich preisen, alle Zeit beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. Im Herrn soll sich rühmen meine Seele, hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn, und er antwortete mir, und aus allen meinen Beängstigungen errettete er mich. Sie blickten auf ihn und wurden erheitert, und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. In einer dunklen Höhle kann er sagen: Ich blicke den Herrn an und mein Gesicht ist erheitert. Und dann, das, was die Schreiber der Psalmen aus der Not lernten und in ihren Psalmen zum Ausdruck brachten, das wird anderen zum Segen. Die Sanftmütigen werden es hören und sich freuen. Und wenn du in einer ähnlichen Situation bist, wo du irgendwo davongejagt bist, vertrieben wirst, wo man dir nachsteht, wo man dich nicht mehr haben will und du dich nur noch mit einigen zusammenfinden kannst, wie in der Höhle Adullam, dann lernst du das schätzen. dann weiß, was es heißt. Und tatsächlich, die Sanftmütigen lesen davon, hören davon und freuen sich. Dann der bekannte Psalm 51. Psalm 51. Dem Vorsänger ein Psalm von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Ein Bußpsalm, der zeigt, wie der Erlöste, der Heilige empfindet, nachdem er in Sünde gefallen ist. Nun, diese Sünde, in die David fiel, vielleicht lehrte ihn erst die, wie verderbt seine Natur war. Denn hier spricht er von seiner gefallenen, sündigen Natur. Ich bin von Geburt an so, oh Gott. Psalm 51, da steht im Vers 5, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren, in Sünde hat mich empfangen meine Mutter. Ungerecht schon geboren. Von der Empfängnis an voller Sünde. Und in diesem Psalm drückt David auch aus die Freude dessen, der Vergebung erlangt. Er wird wiederhergestellt, er betet darum, dass Gott ihn wiederherstellt, und dann endet dieser Psalm ganz überraschend. Vers 18 und 19. Tue Zion Gutes, in deiner Gunst baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Lust haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Pfarrer und Opfern auf deinem Altar. Die Sünde und die Wiederherstellung Davids lässt ihn verstehen, auf welchem Weg Gott ein Volk, von dem David wohl weiß, dass es auf dem Weg des Niedergangs befindet, wie Gott ein solches Volk, ein ganzes Volk, wiederherstellen wird, so wie damals ihn. Dann noch ein Beispiel über die Söhne Koras. Psalm 84 ist ein Psalm, den sie geschrieben haben. Psalm 84, dem Vorsänger auf der Gittit von den Söhnen Koras ein Psalm. Von den Söhnen Koras. Und wenn wir jetzt bedenken, ja, wer denn die Söhne Koras sind, dann wird dieser Psalm 84 und alle Psalmen, die sie gesungen haben, besonders ergreifend. Die Söhne Koras. Wer waren die? Der Name Korah ist uns in schlechter Erinnerung. 4. Mose 16, Vers 1. Korah, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es, und mit ihm Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, und sie standen auf gegen Mose. Mit 250 Männern von den Kindern Israel, Fürsten der Gemeinde, Berufene der Versammlung, Männer mit Namen. Und sie versammelten sich wieder Mose und wieder Aaron. Die Korah und seine Rotte und ihre Rebellion. Und es wird in diesem Kapitel dann beschrieben, wie Gott diese Auflehnung gegen den von ihm eingesetzten Mittler durch ein Zeichen richtet. Es steht ausdrücklich da, dass Gott etwas tut, das er nie vorher getan hat. Er setzt ein Zeichen und zeigt damit, wie alle Auflehnung gegen von ihm eingesetzte Autorität ihm ein Gräuel ist. Und sie lehnen sich auch gegen die einzigen von Gott eingesetzten Mittler, Mose, den Mittler, als den, der das Gesetz gab, den Lehrer des Volkes, Aaron, der Mittler als der hohe Priester. Sie sind natürlich ein Bild auf den Mittler Jesus Christus. Und wer sich gegen ihn erhebt und rebelliert, der endet ebenso wie Korah und seine Rotte. Wer den Platz einnehmen will, der nur Christus zusteht, der sagt, es ist genug, ich bin genauso gut wie du. Wer den Platz Christi einnehmen will, auch in der Kirche Gottes, begeht genau diese Sünde, Koras und seiner Rotte. Und was geschieht jetzt mit Kora? Vers 31 und 32. Und es geschah, als er alle diese Worte ausgeredet hatte, da spaltete sich der Erdboden, der unter ihnen war, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie und ihre Familien. Und alle Menschen, die Kora angehörten und die ganze Habe. Kora kam mit seiner ganzen Familie um. Nicht mit der ganzen. Und das steht in 4. Mose 26. 4. Mose 26, die Verse 9, 10 und 11. Hier wird das Volk abermals gezählt, nachdem die erste Generation in der Wüste gefallen ist. Und da heißt es, und die Söhne Eliabs, Nemuel und Datan und Abiram, das ist der Datan und der Abiram, Berufene der Gemeinde, welche wieder Mose und wieder Aaron haderten in der Rotte Koras, als sie wieder den Herrn haderten. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie, und Kora, als die Rotte starb, indem das Feuer die 250 Männer verzehrte, und sie zu einem Zeichen wurden, aber die Söhne Koras starben nicht. Die Söhne Koras. Und es sind Söhne Koras, wohl zur Zeit Davids, Nachkommen dieser Söhne Koras, die als Söhne Koras diese Psalmen geschrieben haben. Und sie haben diesen Psalm 84 geschrieben. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscher. Sie hätten in der Sünde ihres Vaters umkommen müssen. Gott hat sie geschont. Wir hätten in der Sünde unseres Vaters umkommen müssen. Auf ewig. Gott hätte uns vertilgen müssen, unserer Sünden wegen. Gott hat uns geschont und lässt uns die Lieblichkeit seines Hauses. Damit wir als solche, die verschont worden sind vom Gericht, seinen Ruhm verkünden, wie die Söhne Koras. Also das sind einige Beispiele für die Psalmen, wie sie uns auch etwas sagen über die Menschen, wie sie dazu kamen, diese Psalmen zu schreiben, welche Empfindungen dazu führten. Aber die Psalmen sprechen natürlich nicht nur von Menschen und ihren Erfahrungen, sondern in Sonderheit vom Herrn selbst. Wir finden in den Psalmen den Herrn und Retter, der kommen sollte. Und zwar nicht nur, dass er angekündigt wird. Er wird in einigen Psalmen angekündigt, wie er herrschen wird. Wie er kommen wird, wie er sein Schwert umgürten wird und wie er seine Feinde richten wird, Psalm 45. Oder wie er kommt und den ganzen Erdkreis und alle Völkerscharen richten wird. Psalm 96, 97, 98, Psalm 100, wie er regieren wird im tausendjährigen Reich. Das finden wir auch in dem Psalm. Aber nicht nur das, sondern wir finden in den Psalmen auch die Umstände, durch die der Messias als Mensch gehen würde. Ja, wir stellen fest, und das ist das größte aller Wunder, dass der Messias sich mit dem Menschen vollständig in seinen Umständen identifizieren würde. So wie die Psalmisten durch Not gingen, würde der Messias kommen und als Mensch durch gleiche Nöte, ja, noch durch schrecklichere Nöte gehen. Und so haben wir einige Psalmen, in denen die Empfindungen Christi selbst durch den Mund des Psalmisten spricht. Psalm 22, das bekannteste Beispiel. Diesen Psalm hat David geschrieben. Und David wähnte sich wie ein Hiob vom Vater verlassen. Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war es aber nicht und darum wendet ja der Psalm und endet in Lob und in der Gewissheit, dass der vom Herrn eingesetzte König in seinem Reich herrschen werde, der des Herrn ist das Reich und über alle Nationen herrscht. Steht gegen Ende des Psalms. Also David hat nur ein Stück weit diese Erfahrung gemacht und er meinte, Gott habe ihn verlassen. Aber diese Worte drücken das aus, was der Sohn Gottes als Mensch im Vollsinn, in der ganzen Tiefe erlebte. Und er rief am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 69 ist ein anderes bekanntes Beispiel, wie der Geist Christi durch die Propheten redet, ja, wie die Worte Christi selbst in seinem Leiden hier zum Ausdruck kommen. Psalm 69, rette mich, o Gott, denn die Wasser sind bis an die Seele gekommen. Ich bin versunken im tiefen Schlamm, kein Grund ist da. In Wassertiefen bin ich gekommen und die Flut überströmt mich. Ich bin müde vom Rufen, entzündet ist meine Kehle, meine Augen schwinden hin, harren nach meinem Gott. Mehr als die Haare meines Hauptes sind derer, die ohne Ursache mich hassen, mächtig sind meine Vertilger, die ohne Grund mir Feind sind, was ich nicht geraubt habe, muss ich alsdann erstatten. Der Vers 9 wird im Johannesevangelium zitiert, zeigt also, dass der ganze Psalm messianisch ist. Und dass es tatsächlich die Worte des leidenden Herrn selbst sind, die wir hier finden. Dann noch zu einer Einteilung des Buches. Nun, wir müssen uns überhaupt nicht anstrengen, denn das Buch ist für uns schon eingeteilt worden. Das haben uns die Überlieferer der Schriften abgenommen, die Juden, haben das Buch bereits in 5 Teile unterteilt und sie nennen die Psalmen entsprechend den Pentateuch Davids. 5 Teile, der erste Teil, das erste Buch, Psalmen 1 bis 41, und ich habe so hingeschrieben ein Stichwort, das steht im Vordergrund Mensch und Schöpfung. Natürlich nicht nur, steht auch vieles andere drin. Aber Mensch und Schöpfung spielt in diesen 41 ersten Psalmen eine besonders wichtige Rolle, wie eben im ersten Mosebuch, so im ersten Buch des Pentateuch Davids. Dann das zweite Buch, Drangsal und Rettung. Das ist ja auch die Botschaft des zweiten Mosebuches. Dann das dritte, Heiligtum und Heiligkeit. Das ist ebenso das Thema des dritten Mosebuches. Das vierte Mosebuch, Wüste und Wanderungen, beginnt ja mit einem Gebet Mose, des Mannes Gottes, in der Wüste. Wie das vierte Mosebuch, in der Wüste redete der Herr zu Mose. Und dann das fünfte Psalmbuch, Wort und Vollendung. Das ist ja auch das Thema des fünften Mosebuches, das ja bekanntlich auch so heißt, Dübarim, Worte. Nun, jeweils der erste Psalm in diesen 5 Büchern, die das gesamte Psalmbuch ausmachen, jeweils der erste innerhalb eines Buches setzt den Ton. Oder legt das Thema fest. Ja, das ist alles machbar. Das erste Psalmbuch beginnt mit Psalm 1. Und dieser Psalm 1, der führt uns unweigerlich in Gedanken zurück in den Garten Eden. Da haben wir den Menschen, der darauf verpflichtet wird, sich am Reden Gottes, das, was Gott gesagt hat, an dem festzuhalten und sich nicht verführen zu lassen. Und dann wird von einem Baum gesprochen, der Früchte, der Leben trägt. Und alles Gedanken der ersten paar Kapitel des ersten Mosebuches. Also der erste Psalm setzt jeweils den Ton. Dann das zweite Psalmbuch beginnt mit Drangsal. Der Mensch lechzt danach, endlich in die Gegenwart Gottes zu kommen. Endlich die Hilfe und die Hilfe Gottes zu erfahren, um in die Gegenwart, ins Haus Gottes geführt zu werden. Und das ist die Situation des zweiten Mosebuches. Es beginnt mit Drangsal und das Schreien der Israeliten nach ihrem Gott, auf das er dann hört, und nachher führt sie aus Ägypten heraus in sein Heiligtum. Dann das dritte Psalmbuch beginnt mit dem Heiligtum. Psalm 73. Wir haben hier einen Menschen, der ins Heiligtum hineingehen muss, und erst dort, in deinem Licht, sehen wir das Licht. Dort sieht er Licht. Psalm 73, Verse 16 und 17. Da dachte ich nach, um dieses zu begreifen, eine mühevolle Arbeit war es in meinen Augen, bis ich hineinging in die Heiligtümer Gottes. Und jener Ende gewahrte. Und das Hineingehen in die Heiligtümer Gottes erinnert ihn auch an seine Berufung, sich für Gott abzusondern und sich nicht vom Wandel und vom Erfolg der Gottlosen beirren zu lassen. Heiligtum und Heiligkeit ist eben das Thema des zweiten Psalmbuches. Das vierte Psalmbuch beginnt in der Wüste, ein Gebet von Mose, dem Manne Gottes. Dieses Gebet hat er in der Wüste gebetet. Er sah das Land ja nie. So behandelt dieses Buch auch Wüste und Wanderung. Und schließlich das fünfte Psalmbuch beginnt mit dem Psalm 107, und dort steht dieser herrliche Satz, Psalm 107, Vers 20, er sendet sein Wort und heilt sie. Es ist das Wort Gottes, das hier das große Thema ist. Und wir finden natürlich auch in diesem fünften Psalmbuch jenen berühmten Psalm, der die Schönheit und die Wunder des Wortes Gottes besingt. Psalm 119. Dann noch etwas, das auch bezeichnend ist und zu all dem gehört und passt, was wir bis jetzt über dieses Buch gehört haben. Immer wieder erhebt der Glaube den Glaubenden, den Betenden über die Umstände hinaus, so dass er seinen Gott rühmt und anbetet. Jedes der fünf Psalmbücher endet mit Lobpreis. Jedes. Psalm 41, Vers 13. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit bis in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Psalm 72, Verse 18 und 19, gepriesen sei der Herr, Gott, der Gott Israels, der Wunder tut er allein, und gepriesen sei sein herrlicher Name in Ewigkeit. Und die ganze Erde wird erfüllt mit seiner Herrlichkeit, Amen, ja Amen. Die Erde wird erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Ich erinnere noch einmal an das zweite Mosebuch. Das zweite Psalmbuch hat eine Botschaft, die dem zweiten Mosebuch entspricht. Wie endet denn das zweite Mosebuch? Die Herrlichkeit des Herrn erfüllt die Wohnung. Hier soll die Herrlichkeit des Herrn die ganze Schöpfung erfüllen. Und das wird das Ende einer noch größeren Rettung sein, als jener, die Israel damals aus Ägypten erlebte. Das dritte Psalmbuch endet Psalm 89, Vers 52, Gepriesen sei der Herr ewiglich. Amen. Ja, Amen. Hier wird er um seinetwillen gepriesen, so wie man ihn im Heiligtum anbetet. Dann das vierte Psalmbuch, Psalm 106, Vers 48. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen, lobet den Herrn. Und das allerletzte, oder das fünfte Psalmbuch endet mit dem allerletzten Psalm, Psalm 150. Der ganze Psalm ist ein Lob. Nun, wenn jedes der fünf Psalmbücher mit Lobpreis, mit Anbetung endet, dann werden wir jedes Mal daran erinnert, das ist das Ziel aller Wege Gottes. Dass er verherrlicht werde und auch, dass er den Menschen so führt, dass er am Ende seinen Gott rühmt und anbetet. Dazu hat er uns erschaffen und dazu hat er uns erlöst, den, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist das Ziel und Ende aller Wege und Werke Gottes. Dann wenn wir einmal den Bogen schlagen, vom Anfang dieser ganzen Sammlung der 150 Psalmen, vom Anfang bis zum Ende, dann ergibt sich folgendes Bild. Psalm 1, dieser bekannte erste Psalm, den man ruhig auswendig können darf oder können sollte. Psalm 1. Dieser Psalm nennt die Bedingungen, unter denen der Mensch eben das Ziel Gottes erreicht. Dass er auf Gottes Reden hört und sich an Gott und an nichts anderem ausrichtet. Das ist also die Bedingung, wird hier gesetzt. Der Mensch muss Gott untertan sein. Und dann wird er von Leben durchdrungen werden und am Ende wird er seinen Gott selbst sehen. Wer sich dagegen auflehnt, der wird sein wie Spreuenwind. Dann der Psalm 2 zeigt uns, wie in einer Welt wie der unsrigen darauf geantwortet wird. Und der Psalm 2 zeigt uns ganz genau, was das Wesen der Welt, was das Wesen eines jeden Zeitgeistes ist, sich dagegen aufzulehnen. Gegen diesen einfachen Grundsatz, dass der Mensch Gott untertan sein muss und sonst niemand. Dagegen rebelliert alles, alle Fürsten und alle Könige, alle Geistesfürsten, alle Philosophen, alle Herrscher und alle Ökonomen und alle, die Rang und Namen haben und Macht und Einfluss. Alles lehnt sich gegen diesen Grundsatz ab. Warum toben die Nationen und sinnen eitel die Völker? Groß und klein, alles lehnt sich dagegen auf. Es treten auf die Könige der Erde und die Fürsten ratschlagen miteinander wieder den Herrn und wieder seinen Gesalbten. Wie wir wissen, der Psalm 2 sagt es umsonst. Aber das ist die Situation, in der die Psalmen entstanden sind. Das ist die Situation, in der wir leben. Gott und seinem Wort untertan sein bringt Leben und dagegen lehnt sich eine sündige Welt auf. Und weil dem so ist, ist das Ergebnis ganz natürlich Psalm 3. Herr, wie viele sind meiner Bedrängung? Das ist unumgänglich. Wenn du in einer Welt wie die unsere ist, deinem Gott untertan bist und dich nur an seinem Wort festhältst, an seinem Wort ausrichtest und dich nicht vereinst mit dem Rat der Spötter und der Sünder und der Gottlosen, dann wirst du verfolgt werden. Dieser Welt lehnt sich auf gegen Gott und hasst alles, das an Gott und an seine Autorität erinnert. Und So ist das das Ergebnis. Und das reißt, diese ersten drei Psalmen reißen die ganze Situation auf, in der sich der Glaubende zu allen Zeiten befindet. Und durch eine solche Welt geht er mit seinem Gott. Aber Gott führt alles an ein herrliches Ende. Alle Auflehnung des Menschen ist eitel. Und glückselig ist der Mensch, der in der Zeit seinem Gott vertraut hat. Und so sprechen die fünf letzten Psalmen, die fünf letzten Psalmen dieses ganzen Buches, nur noch von Lob. Es sind sogenannte Halleluja-Psalmen. Denn sie beginnen alle mit einer Aufforderung, Halleluja, und enden immer mit dem Bekenntnis, Halleluja. Und das ist Hebräisch, Halleluja, für lobt Jahwe. Lobt Jahwe. Psalm 146, lobt Jahwe. Lobe den Herrn, meine Seele. Und in diesem Psalm 146 haben wir den einzelnen Menschen, der den Herrn lobt. Und der Einzelne, der sein Vertrauen auf Gott setzt, der ist glückselig, Vers 5, glückselig der Einzelne. Psalm 147 beginnt auch mit Halleluja, endet Vers 20 Halleluja. Am Ende wird ganz Israel seinen Gott loben. Steht im Psalm 147. Der Herr baut Jerusalem, die Vertriebenen Israels sammelte er, Vers 2. Und Vers 19 und 20, er verkündet Jakob sein Wort, Israel seine Satzungen und seine Rechte. Keiner Nation hat er also getan, und die Rechte, sie, haben sie nicht gekannt. Halleluja. Psalm 148 beginnt mit Halleluja und endet Vers 14, Halleluja. Hier lobt die ganze Schöpfung Gott. Lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen. Lobt in alle seine Engel, lobt in alle seine Heerscharen, lobt in Sonne und Mond, lobt in alle ihr leuchtenden Sterne. Lobt in ihr Himmel, der Himmel und ihr Wasser, die ihr oberhalb der Himmel seid. Alle Schöpfung, auch alle Menschen loben den Herrn. Ihr Jünglinge und ihr Jungfrauen, ihr Alten samt den Jungen, loben sollen sie den Namen des Herrn. Psalm 149, Halleluja, endet Vers 9 mit Halleluja. Ein neues Lied, bei dem auch die Nationen Gott untertan sind und den Herrn rühmen. Und dann schließlich Psalm 150. Da können wir wirklich nur noch sagen, alles rühmt Gott. Und das ist das herrliche, das große Ziel, zu dem uns Gott führt. Zu dem Gott alles führt. Am Ende wird ihm alles untertan sein. Und allem wird ein Lob Gottes entströmen. Alles wird von seinem Wesen, von seiner Weisheit, von seinem Charakter, von seiner Macht geprägt, durchdrungen sein. Und alles wird ihn seine Herrlichkeit verkündigen. Jetzt habe ich noch nichts gesagt über die verschiedenen Arten von Psalmen. Sollen wir hier fertig machen oder noch 5 Minuten? Geht noch. Also Arten, verschiedene Arten von Psalmen. Nun, ich nenne sie nur. Es gibt messianische Psalmen, das ist bekannt. Dann Schöpfungspsalmen, verschiedene Psalmen, die von der Schönheit und Herrlichkeit der Schöpfung sprechen als Ausdruck der Herrlichkeit und Macht Gottes. Dann historische Psalmen, welche die Wege Gottes besingen, die er mit Israel gegangen ist, mit den Erzvätern, mit Israel in der Wüste, im Land. Dann Bußpsalmen, der bekannteste Psalm 51, aber auch andere. Dann sogenannte Rachepsalmen. Das sind wiederum andere Empfindungen, denen wir hier begegnen, wo der Betende darum bittet, dass Gott seine Feinde richten möchte. Dann die Stufen- oder Wallfahrtslieder, 15 solche Lieder, die ein geschlossenes Ganzes wiederum für sich bilden. Dann die Halleluja-Psalmen, nicht nur die letzten 5, auch andere. Wir haben 3 Gruppen von solchen Halleluja-Psalmen. Und dann alphabetische Psalmen. Der bekannteste Psalm 119, das sind Psalmen, in denen die Versanfänge jeweils nach der Reihenfolge der Buchstaben des hebräischen Alphabets geordnet sind. Zum Schluss möchte ich als abschließenden Gedanken zu den Stufenliedern darauf hinweisen, wie eben die Stufenlieder als Einheit von 15 Psalmen wiederum die ganze Geschichte, die Gott mit uns hat und den Weg, den er mit uns geht, zusammenfasst. Das erste Stufenlied beginnt mit Feindschaft und die Wohnungen der Feinde. Psalm 120, Verse 5 und 6. Wehe mir, dass ich weile in Mesech, dass ich wohne bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Ich will nur Frieden, aber wenn ich rede, sind sie für Krieg. Also Feindschaft und die Wohnungen der Feinde. Und am Ende die beiden letzten Stufenlieder, Psalm 133, Eintracht. Und Psalm 134, jetzt stehen wir in der Wohnung Gottes. Siehe, preiset den Herrn, all ihr Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preiset den Herrn. Der Herr segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat.